Denkduett. Geistreiche Impulse für dein Leben und deine Arbeit. Ein Podcast der Akademie 3.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Denkduett, dem Podcast der Akademie 3. Ich bin Christoph Quarch und ich freue mich sehr, heute euch eine sehr spannende Gesprächspartnerin vorstellen zu dürfen, nämlich Susanne Leithoff. Susanne, herzlich willkommen.
Dankeschön.
Susanne macht einen interessanten Beruf. Sie ist Organisationsentwicklerin und begleitet Unternehmen in Transformationsprozessen. Und darüber hinaus ist sie, was mich ganz besonders freut, ein neues Mitglied unserer Akademie 3. Und das hat seinen guten Grund, denn neben ihrer beratenden Tätigkeit für Unternehmen ist Susanne auch sehr interessiert an der Philosophie im Allgemeinen und, was eher ungewöhnlich ist, an der Philosophie von Martin Heidegger im Besonderen. Und das ist natürlich für mich eine Steilvorlage für die Eröffnungsfrage, liebe Susanne. Was bringt eine Organisationsentwicklerin, die in der Welt der Unternehmen unterwegs ist und dort viele Firmen schon beraten hat, dazu, sich nun ausgerechnet mit Martin Heidegger zu beschäftigen?
Ja, danke, Christoph. Ja, was fasziniert mich so an dem Heidegger? Letztendlich geht es in der Organisationsentwicklung immer wieder um Aufträge, wo, ja, ich sag mal, Zielvorgaben, gibt dann immer so Auftragsklärungsgespräche oder gibt es immer Ziele, wo die Unternehmen hinwollen, wo sie besser werden wollen. Und zu dem besser werden wollen, da ist man, sind sie immer schnell dabei und wollen gerne mit To-Do-Listen aus irgendwelchen Workshops rausgehen und dann wissen, welche Hebel sie umlegen müssen, damit sie besser werden, zukunftsfähig werden, ihr Problem überwinden, was auch immer. Und was mir dabei aufgefällt, oder was ist die, wie schwierig es ist für Unternehmen, sich überhaupt damit auseinanderzusetzen, was sie eigentlich sind. Es gibt natürlich in der Organisationsentwicklung da ganz viele Theorien zu, aber worauf die fußen, habe ich so beim Heidegger wirklich verstanden, der so diesen seinsphilosophischen Raum mir eröffnet hat. Und wo ich verstanden habe, dass das was ein fundamental anderer Zugang zur Welt ist, sich im Sein zu verankern und zu verstehen und erstmal einfach nur zu beobachten, wie die Dinge eigentlich sind. Mhm. Und das dann miteinander zu beobachten und anzufangen zu interpretieren, in der Philosophie heißt das, ich sag mal, Hermeneutik, in einem hermeneutischen Prozess miteinander versuchen zu verstehen, was sich vor den Augen eigentlich ereignet. Und für mich heißt das, ist eigentlich heute der Hauptjob, den ich mache in Organisationen, dass ich gar nicht mehr so dahinterher bin, dass hinterher das große Ziel erreicht wird oder so, sondern wirklich, ich sage das auch heute bei der Auftragsklärung, ich begleite Organisationen dabei, organisationales Geschehen kollektiv, also gemeinsam zu beobachten, gemeinsam zu interpretieren, zu verstehen, um auf dieser Grundlage dann zu schauen, was der nächste richtige Schritt ist. Und wenn das gemeinsam gemacht wird und gelingt, dann ist es unglaublich, dass die Menschen, die dabei sind, sich dahinter versammeln. Mhm. Das heißt, die Schwierigkeit, die wir sonst immer in Veränderungen haben, ach, da hast du immer Widerständige und die wollen sich nicht verändern und müssen erst durchs Tal der Tränen gezogen werden oder was auch immer, es gibt viele Theorien zum Veränderungsmanagement. Das brauche ich gar nicht mehr. Wenn das verstanden ist, man sich gemeinsam hinter eine Idee versammelt, dann ist der Widerstand aber gar nicht da.
Ja, ich finde das eine sehr spannende Herangehensweise und ich bin ja selber auch gelegentlich in der Welt der Unternehmen unterwegs und kann von daher gut nachvollziehen, was du sagst. In der Regel ist es ja so, dass gerade bei solchen Transformationsprozessen die Unternehmen zunächst mal sehr damit beschäftigt sind, beziehungsweise ihre Mitarbeiter und Führungskräfte, sich darauf zu verständigen, was sie wollen, was eben etwas ganz anderes ist, als zu klären, wer sie sind. Und gerade wenn es nur um das Wollen geht, dann ist man eben auch sehr schnell dabei, dass man dann danach fragt, mit welcher Methode, mit welcher Technik, mit welchen Instrumenten, mit welchen Tools kann ich dann die von mir identifizierten KPIs erreichen und wie kann ich die erforderliche Macht aufwenden, auch tatsächlich dahin zu kommen. Und dabei bleibt halt sehr häufig außer Acht, ja, wie du sagst, wer diese Unternehmen eigentlich sind, was das Wesentliche darin ist, was sozusagen auch das ist. Ich rede dann auch gerne vom Geist des Unternehmens, für den sich Mitarbeiter begeistern können.
Ja, ja, und das ist so eine tiefere Grundlage, die unter allem liegt. Das organisationale Geschehen, so wie es sich dann zeigt, ist in der Regel immer, das nennt sich in der Organisationsentwicklungssprache, eine funktionale Ausdifferenzierung. Das heißt, in dem Moment, wo mehrere Gewerke ja in der Organisation irgendwie zusammen den ganzen Apparat abbilden, kriegt jeder so seine eigene Logik. Mhm. Ja, also die IT hat eine eigene Logik, die haben teilweise ihre eigene Sprache, die dann auch außerhalb ihres IT-Kosmos keiner mehr versteht. Der Einkauf hat eine eigene Logik, der will gute Qualität für möglichst wenig Kosten einkaufen. Die Produktion, die Entwicklung, was auch immer, die haben alle ihre eigenen Logiken und die Ziele, die sich dann oder die das Unternehmen hat, wenn das in diese Sublogiken hineingespült wird, kriegt man das nicht mehr zusammen. Das heißt, diese funktionale Ausdifferenzierung ist im Prinzip der Motor der Organisationen in hoher Komplexität und jetzt mit hoher Wandlungsdynamik, die wir gerade haben, zunehmend in Agonie, in Stillstand, in die Unfähigkeit treibt, miteinander intelligente Entscheidungen zu treffen, hinter denen sich Menschen auch versammeln. Mhm. Und da irgendwie raus oder Antworten oder sagen wir einfach nur Passagen zu finden, über die wieder gemeinsame Verständigung auf einer tieferen Ebene möglich sind, das finde ich spannend. Und ich finde, dass gerade Heidegger natürlich, aber auch die griechische Philosophie, wo ich ja auch viel von dir kennengelernt habe und das auch liebe, da viel zu sagen hat.
Ja, bleiben wir nochmal kurz bei der Welt der Unternehmen. Ich finde das spannend, was du sagst, weil du auch von dieser Ausdifferenzierung, dieser funktionalen Ausdifferenzierung gesprochen hast. Wo diese funktionale Ausdifferenzierung stattfindet, kommt es natürlich auch oft zu Machtkämpfen, weil die einzelnen Player und Agenten natürlich ihre eigene Sichtweise, ihre eigene Logik, auch ihr eigenes Mindset ja notgedrungen versuchen müssen, im Unternehmen zu positionieren und möglicherweise damit auch die anderen zu dominieren, was dann unweigerlich zu Konflikten, Spannungen und schlimmstenfalls zu einer, ja, zu so einer Silo-Denke führt, die man nie mehr wieder zusammenbringt. Und jetzt sagst du, nein, wir müssen irgendwie schauen, dass wir einen gemeinsamen Boden finden, ja, sozusagen ein Common Ground.
Genau, und genau da sich wieder, also draufzustellen, mhm, und zu verstehen und sich zu vergegenwärtigen, wir verstehen auf einem gemeinsamen Grund. Mhm. Und dann entwickeln wir unterschiedliche Logiken.
Du hast gerade gesagt, wir verstehen auf einem gemeinsamen Grund, finde ich spannend. Ja? Wir stehen auf einem gemeinsamen Grund, ja, und deswegen können wir uns ja auch verstehen. Genau. Das ist ja das Grandiose, ja, daran. Aber jetzt würde mich schon interessieren, aus deiner Arbeit, wie stellst du das denn an, dass es dir gelingt, diese ja, ausdifferenzierten, separierten Logiken, um es mal so abstrakt zu formulieren, in einen gemeinsamen Raum zu bringen, in dem dann so etwas wie Verständigung möglich ist. Das ist ja auch nicht nur eine Problematik von Unternehmen, sondern es ist ja eine Problematik der gesamten Gesellschaft. Wie können wir in einer zunehmend ausdifferenzierten Gesellschaft, wo auch zunehmend Partikular- und Eigeninteressen dominieren, nichtsdestotrotz Räume kreieren, in denen Verständigung, Miteinander, Co-Kreativität und dadurch dann natürlich am Ende des Tages Transformation möglich wird?
Das hört sich nach einem extrem schweren Unterfangen an. Aber vielleicht das Wichtigste, glaube ich, ist erstmal zu verstehen, es gibt hier überhaupt kein richtig und falsch. Also es gibt auch im Unternehmen nicht richtig oder falsch. Wir können nicht den richtigen oder den falschen Schritt tun. Sondern die Frage ist, wie zeigt sich das? Wie zeigen sich unsere Unterschiedlichkeiten? Welche Dilemmata? Ein Dilemma ist übrigens kennzeichnend, dass das nicht lösbar ist. Das heißt, die Gegensätze dieser Ausdifferenzierung, die sind nicht lösbar. Deswegen, die müssen immer wieder neu ausgehandelt und verhandelt werden. In dem Sinne, dass man miteinander versteht und an einen Punkt wächst miteinander über Verständigung, über Dialog, über gemeinsam, wie gesagt, organisationales Geschehen zu interpretieren. Wenn man das sich gemeinsam irgendwie anguckt, dann zu gucken, was der nächste für uns jetzt sinnvollste Schritt zu tun. Wir sind in Unternehmen unterwegs, so wie als wären wir die ganze Zeit im Nebel unterwegs. Man sieht die nächste Kurve nicht. Wir wissen nicht, wie in der Welt ereignen sich so große Dinge in so kurzer Zeit. Das heißt, wir wissen gar nicht, welche Unsicherheiten auf uns zukommen und in diesen Unsicherheiten trotzdem sinnvoll organisieren zu können, ist die Herausforderung unserer heutigen Zeit.
Was ich jetzt spannend finde, ist, du hast, glaube ich, mehrfach das Wort sich zeigen gebraucht. Und da schießt mir als jemand, der von der griechischen Philosophie kommt, gleich das Verbum phainestai durch den Sinn, wo die Phänomenologie herkommt, also eine philosophische Disziplin, die auch enge Beziehung zu Heidegger hat, die eben sehr viel Wert darauf legt, dass man zunächst mal sich anschaut, ja, was ist denn überhaupt? Ja? Weil du auch von dem Nebel gesprochen hast. Ja? Wenn ich erstmal weiß, in was für einem Auto ich sitze, dann kann ich vielleicht auch besser durch den Nebel navigieren. Aber das setzt eben voraus, dass ich tatsächlich ein klares Verständnis davon habe, was ist. Und das bedeutet, dass ich eben auch die Partikularinteressen, die unterschiedlichen Sichtweisen in ihrem So-Sein zeigen dürfen. Und nach meiner Erfahrung mit der Welt der Unternehmen liegt eigentlich da das Kernproblem. Es ist oft leicht, sich auf ein gemeinsames Ziel zu verständigen und sozusagen Ambitionen miteinander abzugleichen. Aber es ist viel schwerer, in diese Tiefenstruktur, von der du gesprochen hast, hineinzublicken und zu schauen, ja, was ist denn da eigentlich? Was schlummern da vielleicht auch für Potenziale, die sich aus welchen Gründen auch immer eben bislang nicht zeigen konnten? Also anders gesagt, was kannst du tun, wenn du in ein Unternehmen gehst oder überhaupt in eine Organisation jedweder Art, um eine Bühne zu bereiten, in der das in Erscheinung treten darf, was ist, so merkwürdig das klingt?
Genau, erstmal hast du das schön gesagt, würde ich genauso unterstreichen, das ist, was passieren sollte. Und das Erste ist erstmal, dass man ein Bewusstsein dafür bekommt. Mhm. Das ist wichtig, dass wenn ich eine Organisation begleite, erstmal wirklich in der Auftragserklärung gucke, was wollt ihr, warum, wer seid ihr, passt das irgendwie zusammen, um dann zu gucken, und wer sind die Protagonisten, die gemeinsam für das Problem oder für das Veränderungsvorhaben irgendwie eine Rolle haben. Nicht nur eine Rolle haben, sondern auch Know-how haben. Wer hat hier Erfahrungen, die ganz wertvoll sind, eingebracht zu werden? Und diese Erfahrung, dafür erstmal einen Raum zu öffnen, dass das sein darf, dass man die aussprechen darf. Und dann aber auch zu gucken, was sind vor allen Dingen die Unterschiedlichkeiten. Deswegen, es gibt schon eine gewisse Disziplin, die es braucht, damit man tief über Dinge nachdenkt und die natürlich auch ein Stück weit formuliert, damit man erkennen kann, hört sich so ähnlich an, meint aber was ganz anderes. Und dass der andere oder die andere was ganz anderes meint, das ist das wertvolle Nugget. Das ist so das Gold, was man finden kann, weil man diese Unterschiedlichkeit benennen kann. Dann kann man gucken, gibt es einen Schritt, um das zu integrieren? Ja, gibt es eine Integrationsmöglichkeit, dass man sagt, naja, beides ist irgendwie richtig und falsch zugleich. Damit sind wir wieder voll im Dilemma und in der Ambivalenz. Und so ist die Welt, so zeigt sich die Welt eben. Und was machen wir denn jetzt damit? Wie verhalten wir uns dazu? Und dann brauche ich einen anderen nicht auszugrenzen oder zu sagen, naja, keine Ahnung, IT ist nicht so wichtig oder Einkauf ist nicht wichtig oder die machen sowieso immer alles falsch oder die sind, keine Ahnung, meistens wird in Organisationen Personal verhandelt, wer was nicht gut hinkriegt oder irgendwelche Defizite hat. Aber diese systemischen Themen, zum Beispiel funktionale Ausdifferenzierung von unterschiedlichen Logiken, je größer ein Unternehmen wird, die kriegst du ja personal nicht gepackt, sondern da muss man Räume der Verständigung finden und das muss kontextualisiert werden. Und zwar nicht als einmaliges Geschehen, sondern fortwährend, immer wieder. Und ein anderes Thema, was damit reinpurzelt, ist die Gleichzeitigkeit von allem. Also Organisationen versuchen immer dran zu gehen, dann sieht man sich einen Veränderungsplan, macht man hat ein Ziel, Veränderungen, dann hat man Milestones und Steps und dann geht es immer darum, diese Schritte irgendwie miteinander zu bewerkstelligen. So, die das nicht wirklich einsehen, dass das notwendig ist, die versammeln sich schon mal nicht dahinter, da kommen schon immer die ersten Schwierigkeiten. Und zum Zweiten wird immer was gerade total relevant ist für das Veränderungsvorhaben, vielleicht ausgeblendet. Und deswegen, weil immer ja alles in Gleichzeitigkeit stattfindet. Und das geht nur, wenn man sich, ich sag mal, wirklich wieder in diesem Seinsgrund sich wiederfindet, gemeinsam und immer wieder die Kontexte öffnet, dass wir miteinander gucken können und uns wahrhaftig vergegenwärtigen, was passiert hier eigentlich. Ja. Vielleicht kann man sogar ergründen, warum. Aber auch der Warum muss eigentlich nicht immer in der Tiefe erforscht werden. Das erstmal zu sehen und miteinander zu akzeptieren, ja, so ist es. Um dann, wenn sich was zeigt, was wir so nicht haben wollen, auch Kollateraleffekte irgendwie einzuhegen. Übrigens, du kannst nichts in der Organisation machen, gar nichts. Du kannst wahrscheinlich nichts im Leben machen, was in Komplexität und hoher Wandlungsdynamik sofort das auch hervorbringt, was du damit erreichen willst. Manchmal gelingt das. Meistens oder immer hast du Kollateraleffekte. Das heißt, jede Intervention, die du machst, wenn du Glück hast, bringt das hervor, was du haben willst. Auf jeden Fall bringt es was hervor, was du nicht haben willst. Das heißt, du hast immer Problem und Lösung in Gleichzeitigkeit. dazu muss man sich irgendwie verhalten. Und da kommen wir mit den Strategien, die wir so gelernt haben, übrigens auch im Leadership, die sind da nicht mehr so richtig, kommt sie nicht mehr so richtig gut mit weiter.
Genau, dann ist eben die Frage, womit kommt man weiter? Und so wie du das gerade beschrieben hast, kam mir Sokrates in den Sinn, der sich ja selber immer als Geburtshelfer beschrieben hat in seiner dialogischen Praxis. Und mit dialogischer Praxis haben wir es jetzt zu tun. Ich stelle mir das so vor, dass du so ein bisschen so eine Art Sokrates bist, der da in die Unternehmen reingeht und denen eben, ja, denen zur Hand geht, das, was sie eigentlich in sich tragen, was sie, wenn man so will, in die Welt bringen wollen, zur Welt bringen, was sie gebären wollen, dem eben wirklich auch den Raum zu geben, den es braucht, um sich in der Welt zeigen zu können. Wobei es nicht nur um irgendwelche fixen Ideen geht, so habe ich dich zumindest verstanden, sondern um das, worum es dem guten Sokrates am Ende des Tages auch ging, nämlich um so etwas wie, ja, nennen wir es mal das Wesentliche. Ja, Sokrates hätte vielleicht von der Idee gesprochen oder auch von dem Sinn. Denn du sagst, es braucht ja etwas, worauf man sich finden kann, gerade in dieser hochdynamischen, zunehmenden Komplexität, mit denen Organisationen und wir alle irgendwie zu tun haben, wo wir etwas brauchen, was uns eben, ja, erdet, was uns Boden unter die Füße geht, vielleicht auch etwas, um das herum wir uns versammeln können. Ja? Und was kann das sein, worum man sich versammelt, wenn es denn nicht der gemeinsam verstandene Sinn ist oder das, ja, was einen gemeinsamen Rahmen oder einen gemeinsamen Boden verschafft, auf dem man sich immer wieder finden kann, selbst wenn eben in diesen hohen Dynamiken die zentrifugalen Kräfte stark sind. Sehe ich das, habe ich dich da richtig verstanden? Geht es dir schon auch um so etwas wie eben das Wesentliche, die Essenz, also wenn man so will, den Seinskern einer Organisation ans Licht zu bringen in den Gesprächen, die du führst?
Ja, also genau darum geht es, also der Seinskern, auf welchem Grund steht die Organisation. So wie du es nur gerade ausgeführt hast, also für mich ist das wirklich konsequent ein Kollektivdenken. Mhm. Das heißt, das zeigt sich nicht im Gespräch mit einer einzelnen Person. Mhm. Da kann sich was zeigen, aber sozusagen die Transformation kann nur im kollektiven, gemeinsamen, erfahrbaren Raum passieren. Übrigens auch immer nur erstmal mit denen, die dabei sind. Dass das danach natürlich wichtig ist, in der Organisation weiter auszurollen, oder das ist auch wieder so ein typisches Wort, wie rollen wir die Dinge jetzt aus? Wenn wir vielleicht auch mal ein anderes Wort für finden. Darum geht es nicht, sondern es geht immer nicht im Einzelnen, sondern das, was dann passiert, übersteigt das, was mit dem Einzelnen möglich ist. Mhm. Sondern wir gemeinsam verstehen etwas, weil wir aus unterschiedlichen Perspektiven drauf gucken. Und ich verstehe plötzlich, dass du das ja anders sehen musst. Mhm. Natürlich, du hast ja ein ganz anderes Anliegen hier. Und sein Anliegen ist genauso berechtigt wie mein Anliegen. Und jetzt haben wir noch 5 andere Anliegen hier. Und da zeigt sich was. Und erstmal sich das zu vergegenwärtigen, was machen wir denn damit? Und jetzt ist nicht sofort die Frage, wie lösen wir das? Die unterschiedlichen Zielsetzungen, sondern wie verhalten wir uns dazu? Und das verändert das Kooperationsklima. Mhm. Ja, da ist dann keiner mehr, der für seine Sache kämpft oder für seine Abteilung, sondern das plötzlich verändert sich das Kooperationsklima, was ich übrigens als Wort nehme, um auch Kultur ist so ein extrem abgegriffenes Wort. Lieber, als Kooperationsklima, das verändert sich plötzlich. Und wenn das gelingt, dann finden wir plötzlich Wege, wir können dann Wege gehen, die wir vielleicht auch vorher schon angedacht haben, aber wo wir immer das Gefühl haben, oh, das wird schwierig, Leute mitzukriegen. Mhm. Nee, das ist dann das Logischste, Richtigste, Wahrhaftigste, was sich zeigt, und dann ist das überhaupt kein Thema mehr.
Um die Sache für mich nochmal klarer zu kriegen und vielleicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer, möchte ich gerne noch eine Assoziation mit dir teilen, die mir bei der Gelegenheit wieder durch den Kopf ging. Das ist ein bisschen meine Deformation professionell. Mir fallen halt immer Philosophen ein. In dem Fall vielleicht auch dadurch getriggert, dass du schon das Stichwort hermeneutisch in den Mund genommen hast. Mein eigener philosophischer Lehrer Hans-Georg Gadamer, der das Geschehen der Verständigung mit einer, wie ich finde, sehr schönen Metapher beschrieben hat, die hier hinpassen könnte, nämlich der Horizontverschmelzung. Und was er damit ausdrücken wollte, ist, dass wir alle eine bestimmte Perspektive haben und von dieser Perspektive aus blicken wir auf einen Horizont. Und wenn sich unsere Perspektive verschiebt, weil wir von mir aus vom Hügel runtersteigen, dann verändert sich auch wieder der Horizont. Wir können aber auch aufeinander zugehen, ja, in einem Unternehmen. Jeder bringt seine Perspektive mit und jeder hat irgendwie seinen Horizont, aber wir können durch die Verständigung quasi die Horizonte verschmelzen lassen, sodass wir einen gemeinsamen Horizont finden. Dadurch sind nicht alle Fragen gelöst, aber dadurch hat man sozusagen etwas, ja, wie soll man das sagen, einen Fokus, der uns hilft, der die Voraussetzungen dafür schafft, sagen wir es mal so, dass die anstehenden Probleme gelöst werden. Oder sagen wir mal so, aus meiner Erfahrung ist es ja immer wieder zu beobachten, dass in dem Augenblick, wo man sich erstmal darauf verständigt, dass man die gleiche Frage bewegt, auch möglich ist, unterschiedliche Antworten aushalten zu können, die alle ihrerseits berechtigt sind. Aber solange man nicht kapiert, dass man an der gleichen Frage arbeitet, scheinen diese Antworten unvermittelt gegenüberzustehen. Also der Horizont ist vielleicht auch der Fragehorizont. Dasjenige, was eben letztlich bei aller Heterogenität und dieser Gleichzeitigkeit, von der du gesprochen hast, doch so etwas wie eine Verbindung zwischen den Beteiligten einer Organisation herstellt.
Finde ich ein sehr schönes Bild, vielleicht als Voraussetzung auch, dass das eine Voraussetzung ist, dass dann eine gemeinsame Verständigung und jetzt, was mir noch wichtig ist, wenn ich im organisationalen Kontext habe ich aber wirklich Themen, die ich bewegen muss, wo ich lösen muss, wo wir wirklich weiterkommen müssen, da ist das eine wichtige Voraussetzung. Es würde aber niemals reichen. Sondern was wir jetzt brauchen, ist mit all dem Know-how, mit all den verschiedenen Perspektiven miteinander vertikale Bewegung in die Tiefe zu machen und in der Tiefe zu forschen. Und je tiefer wir dann auch kommen in unseren Einsichten, wir haben dann geteilte Einsichten, obwohl wir unterschiedliche Perspektiven und vielleicht verschmolzene Horizonte, aber wir haben dann plötzlich gemeinsame Einsichten, die sich in der Tiefe des Themas, in der Tiefe der Organisation treffen. Und es gibt nichts, was ein größerer Katalysator für Veränderung ist, als gemeinsam gemachte Erkenntnis. Dahinter kann man übrigens auch nicht mehr zurückfallen. Wenn wir gemeinsam eine Erkenntnis gemacht haben, können wir hinterher und morgen, wenn wir uns am Flur begegnen oder unsere Arbeit machen, nicht mehr so tun, als hätten wir die gestern nicht gehabt.
Ja, und das ist noch was anderes sehr Schönes dabei, weil keiner der Beteiligten sagen kann, er hat diese Erkenntnis gemacht, sondern man hat sie gemeinsam gefunden. Und das heißt, sie ist im Prinzip aus einem gemeinsamen Raum gewachsen oder geschöpft worden.
Sie hat sich uns gezeigt. Das war noch, ich würde noch nicht mal von gefunden. Und kann ich, ja. Aber ehrlich gesagt, genau das, du hast mich ja zu eingangs gefragt mit dem Heidegger, das wäre der zweite Aspekt, der mich am Heidegger so unglaublich fasziniert und mir fast zum Hobby geworden ist. Und das ist seine Sprache. Der Heidegger hat ja so eine eigene Sprache, weil er erkannt hat, dass ein Wort quasi, wenn es, ich sag mal, Common Sense geworden ist, wenn wir das alle gemeinsam nutzen, ich hatte vorhin schon das Wort Kultur, aber wir haben auch sowas wie Leadership oder Führung, wir haben in der Organisation ganz viele Begriffe, wo jeder meint, wir wissen, worüber wir sprechen, Kommunikation, denkt jeder, man weiß, worüber man spricht, aber worum es genau geht, nämlich wir hatten jetzt gerade Verständigung oder Vergemeinschaftung, das sind alles Aspekte von Kommunikation, aber viel genauer auszudrücken, es geht nicht um Kultur, sondern es geht um Kooperationsklima. Kriegen wir das zusammen hin und wollen wir das? Wenden wir uns der gemeinsamen Sache wirklich zu? Oder sage ich, nö, ich gehe da jetzt rein und gucke, dass ich jetzt für mich irgendwie das Beste dabei rauskomme? Das sind viel präzisere Begrifflichkeiten. Und auch das verändert den Raum sehr, wenn wir gemeinsam um Begrifflichkeiten ringen, die das, was sich tatsächlich ereignet und zeigt, auf eine einzigartige Art und Weise beschreiben. Und mit diesem, ich sag mal, ein bisschen Vokabular, mit diesem, das dann entsteht, kann man weiterarbeiten. Also das ist dann sozusagen auch wieder eine Basis. Das sind dann schon wieder Säulen, auf denen man tatsächlich dann stehen kann gemeinsam, die von unten dann dieses Kooperationsklima wieder weiter unterfüttern. Habe ich extrem viel beim Heidegger gelernt und liebe das.
Ja, also Heidegger ist wirklich sehr gut, um das Gerede, das gerade in der Welt der Unternehmen allgegenwärtig ist, alles Gerede zu entlarven und in eine Art Eigentlichkeit der Sprache zurückzufinden. Ein schönes Motiv, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass wir am Anfang gesagt haben, eines der großen Probleme in Organisationen ist, dass oft die Beteiligten einfach gar keine gemeinsame Sprache mehr sprechen und deswegen auch permanent in ihrem Gerede aneinander vorbeireden. Kommen wir zum Schluss. Ich hätte gerne noch einen letzten Aspekt mit dir beleuchtet, der nochmal auf die Frage nach dem Kollektiven abzielt. Wenn wir eine gemeinsame Sprache finden, wenn es uns gelingt, in einer Welt der Organisation so eine gemeinsame Sprache zu finden, braucht es dann auch so etwas wie ein gemeinsames Narrativ, in dem sich die Beteiligten wiederfinden können?
Das habe ich ja ein bisschen. Du bist immer ganz viel mit dem Finden, wenn wir eine gemeinsame Sprache gefunden haben.
Ja, wenn sie sich gezeigt,
ich bin schon. Nein, oder das ist, glaube ich, wirklich ein aktiver Akt. Mhm. Dass wir das benennen und dieses Ringen um Begrifflichkeiten. Alleine, wenn du kollektiv mehrere Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen, unterschiedlichen Funktionen und Rollen in einer Organisation, die ringen darum, genau zu beschreiben, was es ist. Und dann hilft einer aus einer anderen Perspektive und dann hat man plötzlich neue Worte. Und die zeigen sich. Ja, das ist ein aktiver Akt. Wir kreieren miteinander eine Sprache, die sehr genau abbildet, was wir hier gerade tun. Und ja, vielleicht auch um was wir ringen, was es und das auch das Problem nochmal auf eine neue Art und Weise beschreibt. Mhm. Das ist, es ist ein Game Changer. Das ist, und deswegen, ja, das Narrativ wäre mir dann schon wieder vielleicht ein zu verallgemeinerndes okay. Wort, sondern hier geht es wirklich um, das ist ein aktiver Hebel. Ja, also ich bin immer weit weg von Methode, weil keine Methode hilft, dir wirklich nachzudenken. Das ist hier ganz wichtig. Aber das, wenn man darum ringt, Dinge wirklich genau zu beschreiben, wie man gemeinsam das Geschehen gerade sieht und interpretiert, dann hat man wirklich doch etwas geschöpft und geschaffen. Das ist ein kreativer Schöpfungsakt. Und der ist die Veränderung. Wenn ich das schon anfange, anders mit neuen Begriffen zu beschreiben, dann ist schon eine Riesenveränderung passiert.
Und ich glaube, das Sinn? Ja, das macht total Sinn. Zumal das, was du gerade in deiner Begrifflichkeit dargestellt hast, sich ziemlich genau mit dem deckt, was wir hier gerade im Laufe der letzten halben Stunde gemacht haben. Dass wir eben auch um Begriffe und Worte gerungen haben. Und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer konnten quasi bei diesem improvisierten Denkduett sehr genau beobachten, wie in diesem Hin und Her der begrifflichen Klärung tatsächlich so etwas wie Verständigung möglich wird und Einsichten gewonnen werden können, die dann vielleicht auch über den Rahmen in dieses Gesprächs hinaus Wirksamkeit entfalten können. Das jedenfalls wäre unser Wunsch. Susanne, unsere Zeit ist abgelaufen. Ich danke dir ganz herzlich für dieses Gespräch, dass du mit mir und unseren Hörerinnen und Hörern deine Erkenntnisse und Einsichten geteilt hast. Danke, liebe Hörerinnen und Hörer, dass ihr bei diesem Denkduett dabei gewesen seid. Und ich freue mich, wenn wir uns dann bei anderer Gelegenheit wieder hören werden. Susanne, dir nochmal ein herzliches Dankeschön.
Danke dir, lieber Christoph, hat Spaß gemacht.
Und allen anderen, bis bald.